Herzlich willkommen zur Sprechstunde des Bürgerportals. Mein Name ist Georg Watzlawick. Ich habe heute Herrn Frank Stein zu Gast. Das Thema liegt auf der Hand, die politische Landschaft in Bergisch Gladbach mit Blick auf die Wahl im September 2020. Nicht die Landtagswahl, nicht die Bundestagswahl, sondern die Kommunalwahl. Herr Stein, haben Sie schon so richtig realisiert, was Ihnen eigentlich in den letzten paar Tagen passiert ist?
Ich versuche das. Man atmet dann nach den verschiedenen Gesprächen und Versammlungen zwischendurch mal kurz durch und bereitet sich auf die nächste Herausforderung vor. Das liegt jetzt zu einem Teil hinter mir. Und ich denke schon, so ganz allmählich ist es gesagt. Und ich bin jetzt dabei, mich persönlich, aber auch inhaltlich natürlich auf die vor uns liegenden Monate vorzubereiten. Denn da wird viel Kommunikation, viel Kampagne und viel Überzeugungsarbeit notwendig sein.
Wir haben im Bürgerportal ja breit berichtet, trotzdem will ich es noch mal kurz erwähnen. Sie sind im Moment Kämmerer der Stadt Bergisch Gladbach, aber jetzt auch ganz frisch nominiert durch drei Parteien, durch die Grünen, durch die FDP und durch die SPD als Kandidat für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Ganz neues Modell, ein Dreierbündnis Rot, Grün und Gelb mit einem einzelnen Kandidaten, mit dem Sie schon vorab in die Wahl hineingehen. So viel nochmal zur Vorrede. Sie haben sich bei diesen Parteitagen, bei diesen Mitgliederversammlungen, die es ja waren, vorgestellt. Ich will Ihnen das jetzt ersparen, das nochmal alles zu erzählen. Mache es deshalb in paar schnellen Stichpunkten und dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen. Sie sind geboren in Bensberg, wahrscheinlich aber eher zufälligerweise, weil da ein schönes Krankenhaus steht. Aufgewachsen in Engelskirchen. Sie waren bei der Bundeswehr, Sie haben Jura studiert und den ersten Job gehabt in Köln. Sind dann aber relativ lange in Leverkusen gewesen, 17 Jahre, wenn ich richtig nachgerechnet habe, und sind hier in Bergisch Gladbach seit jetzt mehr als zwei Jahren in der Stadtverwaltung als Beigeordneter, als Kämmerer mit einem breiten Aufgabenspektrum. Sie sind verheiratet, zwei noch nicht ganz Erwachsene, aber schon große Kinder. Sie sind Marathonläufer, Sie sind begeisterter oder auch fanatischer Radfahrer. Und Sie sind seit 33 Jahren in der SPD. Habe ich irgendwas Entscheidendes vergessen oder können wir zu den Themen kommen?
Also das ist eine sehr runde Beschreibung meines Werdegangs und dem braucht man gar nichts mehr hinzuzufügen. Diese Daten sprechen für sich und beschreiben mich als Mensch und in meiner Entwicklung.
Wenn Sie jetzt sagen als Mensch, wo würden Sie sich lokal verorten? Also es ist das Rheinland im weiteren Sinne. Wie fühlen Sie sich? Also was fühlen Sie sich?
Als ich 2017 nach Bergisch Gladbach beruflich gewechselt bin, haben nicht wenige gesagt, dann gehst du ja wieder ein Stück weit zurück. Das ist richtig. Ich empfinde mich, ist ja auch eine Frage, wie man sich fühlt und wo das Herz liegt. Ja, wenn man so will, als rheinischer Bergischer oder bergischer Rheinischer, wie immer man das dann in der Reihenfolge hintereinander setzt. Also diese Region, die wirklich von Engelskirchen über Gladbach bis an den Rhein reicht. Das ist meine Heimat. Hier kenne ich viele Menschen. Hier habe ich in unterschiedlichsten Zusammenhängen mich beruflich, politisch, auch ehrenamtlich engagiert. Und die Mentalität der Menschen hier ist die meine. Insofern war es ein kleines Stückchen tatsächlich auch wieder zurückzukommen aus der Großstadt Leverkusen mit einer ganz anderen Struktur, die ich auch diesem Cluster nur teilweise zuordnen würde. Und es ist vielleicht doch nicht ganz zufällig, dass ich in die Stadt zurückgekommen bin, in der ich geboren wurde. Und ich merke, meine Heimat Engelskirchen, in der ich aufgewachsen bin und auch als Erwachsener noch lange gelebt habe, die ist sehr nah dran am Bergisch Gladbach. Mein Vater hatte bis 1975 das Autokennzeichen GL. Und dann sind wir zu unserem Verdruss, dem Oberbergischen, zugeordnet worden. Insofern Heimatgefühle mit dieser Region und auch mit dieser Stadt verbinde ich allerdings.
Also in der Metropole des Bergischen, im Bergisch Gladbach, seit jetzt mittlerweile zwei Jahren. Wie haben Sie die Bergisch Gladbacher in dieser Zeit kennengelernt? Kann man Sie ein bisschen charakterisieren? Sind Sie aus meiner Perspektive jetzt betrachtet als lokalpolitischer Berichterstatter besonders renitent, besonders kritisch oder ist das nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit?
Weder besonders renitent, das ist ja ein eher negativ konnotierter Begriff, das würde ich auf keinen Fall verwenden, aufmerksam, auch kritisch. Aber im Wesentlichen oder in der Hauptsache ist meine Wahrnehmung rheinisch-bergisch. Rheinisch heißt weltoffen, tolerant. Das erlebe ich hier, ist meine Wahrnehmung, dass es eine tolerante, weltoffene und nicht auf sich selbst reduzierte Stadt ist, die auch in die Region und darüber hinaus sich interessiert und engagiert. Und bergisch im Sinne von bodenständig, ja. Im Sinne von pragmatisch, rational. Also eine hervorragende Mischung zwischen der offenen Mentalität des Rheinlands und dem Blick auf die Realitäten, die man den Bergischen ja allgemein nachsagt.
Das geht ja runter wie Butter. Als Sie hierher kamen, aus Leverkusen, wo Sie auch noch nicht leben, hatten Sie gesagt, Sie haben nicht vor, Bürgermeister von Bergisch Gladbach zu werden. Nicht freiwillig, sondern Sie wurden gefragt natürlich. Nun wollen Sie es doch werden. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Sehr viel. Also, um das mal ganz klar zu sagen, das war damals eine sehr ernst gemeinte Aussage und auch wirklich meine Absicht. Und daran hat sich auch erst im Laufe dieses Frühjahrs ganz allmählich etwas geändert. Was hat sich geändert? Zum einen natürlich, ich habe in diesen 2 Jahren diese Stadt von innen in Anführungszeichen kennengelernt und sie hat mich wirklich sehr positiv beeindruckt und ist also deutlich spannender, interessanter und hat große Herausforderungen, als das vielleicht man von außen vermuten könnte. Und gleichzeitig hat dann zum Nachdenken insbesondere den Anstoß gegeben, das Angebot 3er Parteien, der Grünen, der FDP und der SPD, gemeinsam hier wesentliche Dinge in der Stadtentwicklung in die Hand zu nehmen und auch neu auszurichten. Und auch diese Frage, das habe ich in den letzten Wochen häufig so beschrieben, und es ist wirklich so gewesen, ob ich dann bereit sei, für ein solches Bündnis anzutreten, habe ich nicht sofort mit Ja beantwortet, sondern gesagt, das ist etwas, das muss man sich gut überlegen. Das bedeutet und bewirkt und wirkt ja für einen persönlich auch eine Menge aus. Und das macht nur Sinn, wenn man so viele gemeinsame Ziele hat und sich für solche wichtigen Dinge gemeinsam begeistern kann, dass man auch wirklich mit vollem Herzen dabei ist und dass man eine einmal gefasste Planung für das weitere persönliche und familiäre und politische Leben noch einmal überdenkt. Und dann kam noch ein anderer Punkt dazu, der hat auch mit Bergisch Gladbach zu tun, aber ich glaube, der ist auch in unserem Land insgesamt von Bedeutung und bedeutsamer geworden. Ich nehme mit Sorge und wirklich unguten Gefühlen wahr, nicht nur eine Polarisierung unserer Gesellschaft, sondern insbesondere am rechten populistischen Rand politische Entwicklungen, die ich ganz schlimm und fürchterlich finde. Und ich trete ja auch an für ein bewusst weltoffenes, liberales Gesellschaftsbild im Sinne der offenen Gesellschaft, wie es Karl Popper vor vielen Jahren schon beschrieben und definiert hat. Und da habe ich mir gedacht, wenn du jetzt gefragt wirst, die Inhalte stimmen und nur aus, wenn man so will, Bequemlichkeit oder den einfacheren Weg zu gehen, sich wegzuducken, in einer Zeit, wo Rechtsradikale, Fremdenfeinde und Populisten sich breit machen, das hätte ich vor mir selber nicht so richtig gut gefunden. Und das war die Kombination dieser allgemeinen Entwicklung in unserer Gesellschaft, dieses faszinierende Angebot. Ja, und dann gab den Ausschlag ein Gespräch mit meiner Frau, die selbst ein politischer Mensch ist. Und das muss eine Familie insgesamt ja auch alles nicht nur bewältigen, sondern auch ein Stück weit ertragen. Und meine Frau hat mir gesagt, wenn du das jetzt nicht machst, wirst du vielleicht einen Moment lang das Gefühl haben, irgendeine große Aufgabe sei an dir vorbeigegangen, im Sinne einer Entlastung. Aber du würdest es den Rest deines Lebens bereuen. Und das war der Ausschlag, meine Frau hat mir dazu geraten.
Sie haben gesagt, also es hätte oder es musste dieses Bündnis sein. Also tatsächlich genau dieses Bündnis, also wirklich tatsächlich die Liberalen, die Grünen, die Sozialdemokraten. Warum?
Ich kann es nicht vermeiden, noch einmal über mich zu sprechen.
Gerne.
Weil die Begründung hängt damit zusammen, welches politische Weltbild ich habe. Und dass meine Wahrnehmung von Politik und gesellschaftlichen Zusammenhängen, die hat begonnen so irgendwann in den 70er Jahren. Ich bin 1963 geboren, als ich aufs Gymnasium ging und begann, mich für Politik zu interessieren. Und das war die sozialliberale Zeit. Da gab es auf Bundes- und Landesebene sozialliberale Koalitionen mit auch heute noch sicherlich vielen in Erinnerung gebliebenen, wichtigen, bedeutenden Persönlichkeiten. Und die Kombination einer Politik, die kombiniert die Zielsetzung des sozialen Ausgleichs, der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für junge Menschen Und das Beisammenhalten, Zusammenhaltens unserer Gesellschaft kombiniert mit dem Blick auf die ökonomische Vernunft und ein liberales, freiheitliches Gesellschaftsbild, damit habe ich mich als junger Mensch komplett identifiziert. Also sozialliberal, das war historisch sozusagen, biografisch stand das am Anfang. Und dann, das muss ich auch zugeben, als ich zum ersten Mal wählen durfte, das muss 1982 gewesen sein, ja, Bundestagswahl, habe ich in der Wahlurne gestanden oder in der Wahlkabine und vor dem Stimmzettel und habe überlegt, rot oder grün. Weil mich damals schon die ökologische Seite und die ökologische Herausforderung die Frage des Natur- und Umweltschutzes sehr bewegt hat. In meiner Heimat gibt es sehr viel Natur und ich hatte immer den Wunsch, dass das auch so bleibt. Und Klimaschutz und solche Themen kamen später. Aber dann kam diese grüne ökologische Aspekt dazu. Und ich verrate kein Geheimnis. Ich hebe jetzt nur für mich persönlich das Wahlgeheimnis auf. Ich habe aus alter Verbundenheit als erstes Kind einer Familie, in der bisher mein Vater der Einzige mit einer Berufsausbildung war. Alle anderen waren ganz normale eingelernte Arbeiter, der Abitur machen durfte und studieren konnte. Aus dem Aspekt mein Kreuzchen bei der SPD gemacht. Aber seitdem ist mein politisches Weltbild liberal, sozial, wenn man so will, demokratisch und ökologisch. Und im Schwerpunkt bin ich immer in der SPD geblieben. Aber diese Arrondierung ist für mich zum ersten Mal, dass ich wirklich in einer Gruppe bin, die alle Spektren abbildet, die mir wichtig sind.
Das Thema Umweltschutz, Klima ist ja nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten, also seit 1982, ja kontinuierlich wichtiger, drängender und auch im Umfang in der Politik sehr, sehr viel größer geworden. Kann man Sie ganz frei als einen Grünen mit einem roten Parteibuch bezeichnen? Also jetzt nicht grün im Sinne von parteipolitisch, sondern von dem, was Ihnen wichtig ist? Oder ist es eher umgekehrt? Sind Sie ein tief in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, der grüne Ansichten hat?
Also zunächst einmal würde ich gerne sagen, was ich nicht bin. Ich bin kein Ideologe. Ich habe gerade von Karl Popper gesprochen, von dem ich bei weitem nicht alles verstanden habe, aber was ich meine, verstanden zu haben, das fand ich schon beeindruckend. Und er hat sich ja auch mit dem Idealismus befasst und nicht dem positiv konnotierten Begriff, sondern der Frage, ist es richtig, dass Politik das Ziel hat, eine bestimmte Gesellschaft als Ideal zu realisieren? Wenn man da ist, ist es erreicht. Ich bin kein Idealist, ich bin kein Ideologe, das sind Ideologen. Idealist bin ich wohl, aber kein Ideologe. Und deswegen tue ich mich auch schwer, dazu sagen, ich bin im Kern ein Grüner, der zufällig in der SPD ist oder eigentlich in der falschen Partei, sondern das sind alles Dinge, die ihre Berechtigung haben. Und da muss jeder für sich dann, das ist vielleicht auch irgendwo dann eine emotionale Sache, überlegen, wo ist mein Schwerpunkt. Und mein Schwerpunkt war immer, und das wird auch so bleiben, sicher die Vorstellung und der Wunsch, dazu beizutragen, dass es in dieser Gesellschaft gerecht zugeht, im Sinne nicht von Verteilung, sondern von Chancengerechtigkeit. Insofern bin ich ein Sozialdemokrat, das will ich auch immer bleiben, aber ich bin kein Ideologe. Und insofern sind die liberalen und ökologischen Anliegen mir auch wichtig. Und ich tue mich schwer, die in eine Priorität zu setzen, weil sie nur miteinander funktionieren. Aber so diese Zielsetzung einer chancengerechten und zusammenhaltenden Gesellschaft, Kernanliegen der Sozialdemokratie, so wie ich sie verstehe, das ist mir besonders wichtig.
Bei der Bildung dieses Bündnisses von drei Parteien, von also mittelgroß, groß, klein, wer auch immer davon jetzt mittelgroß oder klein ist, ist
und
schwer zu sagen.
Wird.
Das wird sich jetzt bei der Wahl zeigen. Hat aber natürlich auch die Frage die Rolle gespielt, kann dieses Bündnis eine Mehrheit bekommen in der Stadt, im Stadtrat? Wie wichtig war das für Sie, dieses Moment?
Also, wer politisch etwas erreichen will, braucht dafür Mehrheiten. Sonst ist das alles Spiegelfechterei. Und am schlimmsten, vielleicht ist das ein falscher Ausdruck, aber am wenigsten überzeugend finde ich politische Arbeit, die wohlwissend, dass man in der Minderheit bleibt, Wohlfall Maximalvorstellungen formuliert und am Ende sogar froh darüber ist, nicht an der Mehrheit zu sein, dann muss man ja nie den Praxistest für seine Überzeugung und seine Vorstellungen antreten. Deswegen ist eine realistische Mehrheit, also eine realistische Erwartung eine Mehrheit zu erreichen mit den Kräften, mit denen man zusammenarbeitet, die einen unterstützen, schon sehr wichtig. Und insofern haben wir natürlich auch über die Erfolgsaussichten, was dieses Bündnis angeht, diskutiert. Und ich habe auch persönlich dazu eine klare Meinung. Das ist da jetzt auch hier und da durch die lokalen Medien gegangen. Ich vertrete da die Drei-Boote-Theorie. Das heißt, übersetzt, wenn die Flut steigt, wenn die Flut im Meer steigt und da sind drei Boote, steigen alle hoch. Und wenn es den drei Parteien, den Grünen, der FDP und der SPD gelingt, ihre potenziellen Wähler mit diesem Bündnis und wenn ich als Person dazu beitragen kann, tue ich das gerne, Menschen zu motivieren, die ihnen nahestehen, aber vielleicht ansonsten ihr Kreuz nicht gemacht hätten und angesichts der Wahlbeteiligung früherer Kommunalwahlen es auch nicht getan haben, zur Wahl zu gehen und zu sagen, jetzt wähle ich aber meine Grünen, meine FDP, meine SPD, weil da sehe ich eine Chance auf Veränderung. Dann, wenn uns das gelingt, die Menschen da zu überzeugen in den nächsten Monaten, dann halte ich es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass alle zulegen. Und dann werden Grüne, SPD und FDP in welcher Relation zueinander auch immer, das wage ich nicht zu prognostizieren, eine Mehrheit im Stadtrat haben.
Also der Pegel steigt ja schon durch den Klimawandel, aber warum er jetzt hier in Bergisch Gladbach, so weit weg von der Küste, steigt durch dieses Bündnis, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, also steigen soll. Also Sie glauben, also gibt es eine Art von Wechselstimmung, die Sie spüren und die Leute mobilisiert? Oder was ist das Argument, mit dem Sie sagen, ja, jetzt werden mehr Leute, die bislang sich nicht bis in die Wahlkabine getraut haben, es doch machen?
Wenn man das auf die drei Parteien bezieht, gibt es für alle drei Parteien, finde ich, gute Gründe, warum man das Wählerpotenzial besser oder noch stärker ausschöpfen kann als in der Vergangenheit. Bei den Grünen liegt es auf der Hand. Ja. Fridays for Future. Viele junge Menschen sind jetzt wahlberechtigt, die es bei der letzten Wahl noch nicht waren. Und ich nehme auch generell eine deutliche Zunahme von ökologischem Bewusstsein und auch dem Wunsch und dem Impuls wahr, sich dort zu engagieren. Ich glaube, dass allein aus dieser Bewegung bei den Grünen ein großes Potenzial ist. Und ich glaube auch, dass die Grünen es sich richtig entschieden haben, in dieses Bündnis zu gehen, weil sie da ihr Profil unverfälscht und wirklich ganz auch authentisch schärfen und transportieren können. Also die Grünen werden, wenn es uns gelingt, glaubwürdig das auch wirklich den Menschen nahezubringen, dass es ehrlich gemeint ist, was wir im Klimaschutz machen wollen, schon aus diesem Grund gute Aussichten haben, sich zu verbessern. Bei der SPD ist es so, wir haben auch bei der SPD Themen, wie zum Beispiel Wohnungsbau oder auch Bildung, wo auch die FDP einen großen Schwerpunkt setzt. Aber bei der SPD kommt neben Inhalten noch etwas anderes dazu. Es gibt viele Menschen, die durchaus ihre Stimme der SPD geben würden, das wissen wir aus vielen Umfragen, die das aber in der Vergangenheit nicht getan haben, zum einen aufgrund der unbestreitbar fürchterlichen Verhältnisse auf der Bundesebene und der ganzen schwierigen Dinge, die da auch bei weitem noch nicht bewältigt sind. Aber zum einen wird sich die SPD da nach meiner Auffassung konsolidieren. Zum anderen aber kommt hier konkret in Bergisch Gladbach für alle, die der Sozialdemokratie nahestehen, etwas ins Spiel, was wahrscheinlich ein großer Solitär ist. Wer hier SPD wählt, wählt nicht eine Partei, die mit großer Wahrscheinlichkeit in der Opposition marginalisiert am Ende sogar noch ist, sondern wer hier SPD wählt, wählt eine Partei, die nach der nächsten Kommunalwahl Einfluss haben wird. Und das ist vollkommen rational für Wählerinnen und Wähler, sich zu überlegen, bewirke ich mit meiner Stimme etwas? Wer die Grünen wählt, bewirkt etwas für diese Mehrheit, für die SPD gilt das dann auch. Und bei der FDP sehe ich große Chancen, die Menschen zu erreichen, die zum einen sich für die liberale, das verstehen die anderen auch, aber das ist ja Markenkern der SPD, eine liberale, freiheitliche Partei zu sein. Das halte ich in der heutigen Zeit für besonders wichtig. Die FDP hat sich das Thema Bildung auf die Fahnen geschrieben. Das ist ja auch bei den entsprechenden Veröffentlichungen und Veranstaltungen zum Ausdruck gekommen. Und das ist ein Thema, Stichwort OGS, was sicherlich auch und Kita auch viele Wählerinnen und Wähler, gerade Familien, interessant und attraktiv finden. Und dann glaube ich auch, dass es in der zunehmend digitalisierten Welt viele Menschen gibt, denen eine politische Kraft, bei denen das Thema Digitalisierung, Modernität von Verwaltung, Verwaltungsdienstleistungen ein Anliegen ist. Und das sind Menschen, die dann möglicherweise bisher nicht zur Wahl gegangen sind und sagen, ja, das Angebot in dem Bündnis bei der FDP ist mir besonders sympathisch. Also alle drei Parteien haben mit ihren, wenn man so will, Markenkernen die Möglichkeit, ihr Wählerpotenzial deutlich stärker auszuschöpfen als bisher.
Das heißt, also jetzt konkret aus der Wählersicht betrachtet, am Wahltag haben Sie die Möglichkeit, mit dem Kreuzchen für den Bürgermeister das Konzentrat, das Beste von allen dreien, die Schnittmenge zu wählen, aber trotzdem Ihrer eigenen programmatischen Ausprägung folgend eine der drei Bündnisparteien
zu wählen. Und es ist auch nicht gleichgültig, welche man dann wählt, das wäre ja fürchterlich, im Gegenteil, am Ende wird es ein Wahlergebnis geben. Und am Ende wird klar sein, wie sind die Gewichte auch innerhalb dieses Bündnisses. Und daraus leitet sich dann auch ab, wie eine Kooperationsvereinbarung aussieht, welche Schwerpunkte besonders intensiv dann auch verfolgt werden. Denn je stärker eine Fraktion ist, desto größer ist auch, ja, wenn man so will, moralisches Recht in einer Kooperation, die eigenen Positionen dann auch einzufordern. Und insofern sehe ich da eigentlich nur neudeutsche Synergien oder deutsch formuliert, die Möglichkeit, wirklich ein schönes, rundes Bündnis zu wählen, ohne dass man seine parteipolitischen Präferenzen über Bord werfen muss.
Sie hatten gerade selbst die Bundespolitik und die SPD angesprochen. Darf ich da zwei kurze Zwischenfragen dazu stellen? Zum einen, bei der Wahl des SPD-Vorsitzenden, wären Sie für den Landesfürsten oder den ehemaligen Landesfürsten Beuerns oder eher für Herrn Scholz? Und damit eng verbunden die Frage, große Koalition in Berlin, haben Sie dazu eine klare Position, weitermachen oder nicht?
Ich fange mal mit der Vorsitzendenfrage an. Ich habe Olaf Scholz, ist schon was her, beruflich, nicht persönlich, sehr gut kennengelernt, aber ich hatte mit ihm zu tun, als er Arbeitsminister war. Mhm. Und ich habe aus der Ferne verfolgt seinen extrem authentischen, erfolgreichen Wahlkampf in Hamburg, als er die absolute Mehrheit erreicht hat. Und Olaf Scholz ist ein hervorragender Fachpolitiker, er ist auch ein hervorragender Generalpolitiker und er ist jemand, der damals beispielsweise in Hamburg und ich meine auch heute in der Bundesregierung genau am richtigen Ort ist. Mhm. Dennoch werde ich für Norbert Walter Borjans stimmen und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen sehe ich in ihm jemanden, der die Integrationsaufgabe, die der Vorsitzende einer solchen traditionsreichen Partei mit einem breiten Spektrum an Positionen und Strömungen haben muss, dass er diese Integrationsaufgabe wirklich besser erfüllen kann, weil er auch von der Vita und von der Persönlichkeit her dafür besonders prädestiniert ist. Er hat eine klare Anführungszeichen Duftmarke gesetzt als Finanzminister mit seinem mutigen Kampf gegen Steuerhinterziehung und Großkonzerne, wobei ich nichts gegen Großkonzerne habe, aber Steuerhinterzieher, egal ob Groß- oder Kleinunternehmer, denen sollte man konsequent begegnen. Und gleichzeitig schätze ich ihn nicht als Ideologen ein. Ich habe gerade gesagt, ich bin keiner und ich würde mir auch keinen ideologischen Parteivorsitzenden wünschen. Norbert Walter Borjans ist ein prinzipienfester Pragmatiker, so würde ich ihn beschreiben. Und das ist klar meine Aussage, dass der Kandidat, für den ich auch im ersten Wahlgang schon gestimmt habe. Große Koalition. Vernunft und Emotion sind in der Politik gleichermaßen wichtig und man sollte sich darüber auch im Klaren sein, dass menschliches, auch politisches Verhalten nicht nur rational gesteuert ist, sondern es auch viel Emotionales, Atmosphärisches gibt. Und ich weiß, dass in der SPD eine große Emotion und eine starke atmosphärische Dichte da ist. Raus aus der GroKo, die schadet uns. Nur, auf der anderen Seite finde ich, diejenigen, die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden, haben auch eine Verantwortung, wirklich nach dem Besten für diese Stadt oder für diese Gesellschaft, in dem Fall für dieses Land, zu suchen. Und da sehe ich im Moment, gerade nach der Entscheidung oder dem Konsens zur Grundrente und vielen anderen finanz-, sozial- und gesellschaftspolitisch wichtigen Weichenstellungen und der noch nicht wirklich zu Ende gebrachten Energie- und Klimawende noch ausreichend Aufgaben. und ausreichend Potenzial für die Große Koalition, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wenn ich gefragt würde, soll man jetzt Ja oder Nein sagen, sagen würde, steigt da aus. Und es kommt, also erstmal Aussage, ich nach allem, was Stand heute ist, an politischen Erfolgen und Dingen, die noch auf der Agenda stehen, wäre ich der Auffassung, die Wählerinnen und Wähler haben den Bundestag für 4 Jahre gewählt, dann sollen die auch bitte schön 4 Jahre ihre Aufgabe erfüllen. Es kommen noch 2 Dinge dazu. Zum einen, was wäre die Alternative? Das ist ja nach der letzten, es gibt keine Alternative. Das ist das eine im existierenden Bundestag und dann heißt es dann, das ist kein Problem, dann machen wir halt Neuwahlen. Allen, die das vorschlagen, empfehle ich mal in einer ruhigen Stunde, bitte ohne Rotwein, den erst danach trinken, das Grundgesetz zu lesen. Und dann wird man feststellen, dass die Auflösung des Bundestages und die Herbeiführung von Neuwahlen, zu Recht, da haben die Verfassungsmütter und Väter sehr weise gehandelt, vor dem Weimarer Beispiel, vom Weimarer Beispiel gewarnt, das geht nicht so einfach. Es gibt nur den Weg über Misstrauensvoten, dazu gibt es Verfassungsrechtsprechung, Willy Brandt, Gerhard Schröder, das ist nicht mal eben so. Und das dann für so eine kurze Zeitspanne bis zur nächsten Bundestagswahl, das kann mich nicht überzeugen.
Gut, das heißt ja vor allen Dingen auch, wenn es dabei bleibt, dass im nächsten Jahr eine Kommunalwahl stattfindet und nicht zusätzlich auch noch eine Bundestagswahl, das würde natürlich auch noch mal einiges durcheinander wäre, wenn tatsächlich im Frühjahr, im Frühsommer, wenn auch immer eine Bundestagswahl eingesetzt werden müsste. Von daher kommen wir jetzt tatsächlich zurück zu den lokalen Bergisch-Gladbacher-Themen. Sie haben ja immer wieder von einem Vierklang gesprochen, von 4 Themen, die eben gleichwertig wichtig sind. Trotzdem frage ich mich dann nochmal, oder frage Sie vor allen Dingen, welches von diesen 4 Themen ist Ihr wichtigstes oder was ist für Sie das Drängendste, was jetzt tatsächlich eben halt nach der Kommunalwahl mit Hochdruck angegangen werden muss?
Also, wenn man drängend übersetzt mit am kurzfristigsten zu realisieren, dann in der Reihenfolge Schulen und Straßen. Mhm. Wir wissen alle, dass wir gerade im Bereich der Grundschulen und der damit verbundenen offenen Ganztagsschulen erhebliche Probleme haben, die dadurch, da ihren Grund haben, dass die Schulen zum erheblichen Teil noch aus einer Zeit stammen, in dem es gar keinen Ganztag gibt. Und man mit bewundernswerter Bereitschaft zur Kompromiss, Improvisation und also wirklich in Kauf nehmen, auch von räumlichen, infrastrukturellen Defiziten viel geschafft, wir kommen an eine Grenze. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir morgen in Herkenrath, dort im Schulzentrum, eine große Bürgerwerkstatt haben, die sich genau mit der Frage beschäftigen wird, wie ist die Zukunft der Grundschulen inklusive offener Ganztag in dieser Stadt. Und da ist der zeitliche Druck enorm und das ist ganz, ganz wichtig.
Gut, bleiben wir vielleicht noch bei dem Thema tatsächlich Kita, OGS-Versorgung. Ja. Das ist ja nun ein Thema, das in den letzten knapp 2 Jahren, würde ich mal sagen, eben halt mit steigender Dringlichkeit auf die Tagesordnung gekommen ist. Vieles ist angeschoben. Die Verwaltung hat sich das stark auf die Fahnen geschrieben. Sie ja eben auch als Teil der Verwaltung, als Beigeordnete. Ja. Welche Möglichkeiten oder welche Ideen hätten Sie, das zu ändern, was im Moment ohnehin schon läuft? Also was könnte man noch obendrauf legen? Oder würden Sie als Bürgermeister im Prinzip das fortsetzen, was Sie jetzt als Beigeordneter ohnehin schon machen?
Also ich bin immer dafür Kontinuität, wo sinnvolle Prozesse begonnen haben. Warum soll man die ohne Not umschwenken? Und wenn dann morgen auf der Basis der morgigen Veranstaltung, Partizipation und Einbeziehung der Interessierten und Betroffenen ist da ja von großer Bedeutung, wenn daraus sich dann ergibt, eine Fassung des integrierten Schulentwicklungs- und Jugendhilfeplans, fürchterliches Wort, aber das Ding heißt nun mal so, und die wird vom Rat beschlossen, dann ist es das genau das, was wir in den kommenden 5 Jahren umsetzen müssen. Mhm. Und die beiden Unterschiede zu bisher sind zum einen, dass es dann diesen Plan gibt und diese Konzeption, die sich auf die einzelnen Standorte und Stadtteile dann auch beziehen wird. Und das zweite ist, dass wir, was die Investitionen angeht und die damit notwendigen investiven Kredite, das wird sehr viel Geld kosten, ab 2021 nach dem Wegfall der Restriktionen der Haushaltssicherung auch die finanziellen Mittel haben, das zu bewerkstelligen. Und dann bleibt eine Baustelle übrig, nämlich Personal. Denn das muss ja auch alles tatsächlich gemacht werden. Und da wird man großes Augenmerk drauf legen müssen. Und ich glaube auch, dass wir uns noch einmal Gedanken machen müssen, ob es vielleicht auch andere Konstruktionen gibt. Die Stadt Köln, konnte man jetzt kürzlich in der Lokalpresse lesen, denkt darüber nach, nach dem Vorbild der Stadt Düsseldorf, den Schuhbau zu separieren. Die wollen dann eine GmbH installieren, die es in Düsseldorf schon lange gibt, die einfach baut. Wir haben den Immobilienbetrieb, dessen Job ist das eigentlich. Die Rechtsform tut meines Erachtens relativ wenig zur Sache, aber es gibt ein paar Aspekte, die da vielleicht eine Rolle spielen. Und generell auch das Einbeziehen von privaten Investoren und Partnern im Sinne von öffentlich-privater Partnerschaft. Darüber müsste man im Zweifel auch noch einmal intensiver nachdenken, wenn wir zu der Einschätzung kommen, wir wissen, wo wir das bauen wollen, wir haben das Geld und jetzt geht es um die Umsetzung. Da muss man auch ohne Scheuklappen über alternative Methoden nachdenken.
Zwei Probleme, die natürlich bleiben, sind zum einen das Platzproblem oder das Raumproblem. Ja. Zumindest im Moment ist es ja für den kurzfristigen Ausbau der Schulen, der OGS, schwierig, überhaupt Fläche zu finden, weil eben die Schulgrundstücke ja schon weitestgehend ausgelastet sind. Der zweite limitierende Faktor ist natürlich das Personal. Sie haben es kurz angesprochen, Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, die notwendige Qualität liefern, gibt es ja jetzt schon kaum noch. Wo sehen Sie dann eine Chance bei einem erhöhten Angebot, zum Beispiel jetzt an OBS, nicht mehr nur in Anführungsstrichen 78-79%, sondern 100% anzubieten, dieses tatsächlich auch umsetzen zu können?
Also was bezogen auf das Personal, nicht in Einrichtungen, das ist ja nochmal ein Thema, aber das notwendige Personal bei der Stadt, da müssen wir wirklich Gas geben. Da müssen wir uns bei der Personalsuche auch, das ist mittlerweile im kommunalen Bereich durchaus etabliert, auch externe Dienstleister, bei Managern heißen die Headhunter, vornehmer Personaldienstleister, möglicherweise auch bedienen, die dann den Markt abgrasen. Wir müssen für diese Fachkräfte auch attraktiv sein als Arbeitgeber. Und das bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Und das können wir ja bieten. Wir können sagen, also es wird nicht mehr an den Finanzen scheitern, dass ihr sagt, wir würden aber gerne diese Schule bauen, diese OGS ausbauen und jetzt kommt der engstirnige Kämmerer und gibt uns das Geld nicht. Das wird es nicht mehr geben. Also was die Attraktivität für Personal angeht, da müssen wir als attraktiver Arbeitgeber versuchen zu punkten. Bis hin, das ist ein anderes Thema, aber ich kann es mir nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass auch die Büros, die Bürogebäude heutigen modernen Standards entsprechen müssen und nicht eher als Fall für Architekturdenkmäler geeignet sind.
Die Hardware, also die Gebäude, können Sie über Investitionskredite finanzieren. Ja. Das haben Sie auch erklärt, wie das funktioniert. Was ist aber eben halt mit dem reinen Personalaufwand? Ja. Also der ist ja dann doch konsumtiv, sprich,
das ist richtig,
muss anders finanziert werden.
Das ist richtig. Wobei man, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, sagen muss, dass wir hier in Bergisch Gladbach aufgrund, das ist ja sehr erfreulich, auch der guten Einkommenssituation der Elternschaft bei nicht irgendwie außergewöhnlich hohen Gebühren setzen, aber durchaus veritable auch Einnahmen haben bei den Benutzungsgebühren der OGS. Insofern ist das Thema OGS konsumtiv, jetzt rede ich nicht von Abschreibungen von Gebäuden, sondern Sie haben ja auch nach den Personalkosten gefragt, sicherlich relevant, aber nach meiner Einschätzung gut beherrschbar. Und es kommt noch etwas anderes dazu. In dieser Woche ist im Bundeskabinett, steht auf der Tagesordnung, nachdem man die Grundrente und den Klimaschutz abgearbeitet hat, das Thema Rechtsanspruch auf OGS-Plätze bundesweit. Was wir Kommunale natürlich mit Skepsis beobachten, weil wir natürlich wie häufig die Sorge haben, dass da zu unseren Lasten beschlossen und geplant wird. Aber ich glaube schon, dass der öffentliche Druck, auch das Thema Konnexität, zumindest in der Landesverfassung, mittlerweile so stark ist, dass, wenn es den Rechtsanspruch gibt, es dann auch weitere Bundesmittel geben muss, analog zum Thema Integration Flüchtlinge. Deswegen halte ich es für gut vorstellbar, auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, dass man in Berlin da auch noch mal ein Stück weit Finanzen mobilisiert für die kommunale Ebene.
Der letzte Punkt war die Grundstücke. Sind Sie da optimistisch, die finden zu können? Oder wird es dann eben auch in die Höhe gehen müssen zum Beispiel, also irgendwas überbauen?
Das kommt sicherlich darauf an, in welchem Stadtteil wir uns bewegen. Über Immobiliengeschäfte und Verhandlungen darf und will ich ja auch nicht öffentlich sprechen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir sind in den Stadtteilen, wo es noch Bedarfe gibt. Und auch die Topografie es hergibt, in guten Gesprächen, um Flächen zu erwerben. Und da, wo es dann tatsächlich die Topografie, die vorhandene Bebauung nicht klassisch ermöglicht, da muss man sehen. In Köln gibt es natürlich Kitas beispielsweise auf Häuserdächern. Es wird diskutiert jetzt über Wohnraum, über Parkplätzen. Das mutet einem erstmal seltsam und exotisch an, aber das muss man dann denken. Das Einzige, was nicht leiden darf, ist die pädagogische Qualität und auch die Möglichkeiten mit den Kindern, das sage ich mal als Vater, der sich noch an die Kita und Grundschulzeit seiner Kinder gut erinnern kann, dass die sich bewegen können, dass sie raus können. Also es macht keinen Sinn, die Kinder da in der Bude einzusperren, dann haben die dann 50 Quadratmeter irgendwas, auf dem sie rumlaufen können. Sondern das muss schon passen.
Ja. Wir sind jetzt gerade ganz schnell darüber hinweggegangen. Zur Infrastruktur gehört natürlich eben auch der Punkt Straßen.
Ja.
Sie haben gesagt, Straßen müssen erneuert werden. Sie haben gesagt, wir müssen mehr Mittel dafür zur Verfügung stellen, noch mehr als bislang eben schon an Steigerung da war. Im Endeffekt geht es aber doch darum, dass der Straßenraum auch neu aufgeteilt wird.
Genau.
Weniger Autos, mehr Fahrräder ist das Ziel, mehr ÖPNV. Gibt es dafür eine Akzeptanz? Also wenn ich jetzt so in den Hintergrund gucke, ich sehe hinter Ihnen sehr, sehr viele Autos vorbeifahren, sehr, sehr wenige Fahrräder. Ist Bergisch Gladbach, kann Bergisch Gladbach eine Fahrradstadt werden? Sie können ja gut über dieses Thema reden.
So ist das. Also zunächst mal, Sie haben gerade gesagt, Sie seien ein fanatischer Fahrradfahrer. Das ist sicher übertrieben. Ich hoffe, dass ich nirgendwo als fanatisch wahrgenommen werde.
Fanatisch von Fan?
Ja, dann stimmt's.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema, was auch interessant wäre. Vielleicht, dass ich nochmal versuche, das mit einer biografischen Reminiszenz zu erklären. Ich habe ja gesagt, dass mir die hiesige Mentalität nicht nur nicht fremd ist, sondern die kommt mir sehr bekannt vor, weil das sehr ähnlich ist, auch zu meiner, in der ich groß geworden bin. Als ich 18 wurde, war ich stolz, einen Führerschein zu haben. Und ich war noch stolzer von meinem Moped, was ich mühselig die Berge hochquälte, auf ein altes, aber immerhin Auto umsteigen zu können. Und über fast zwei Jahrzehnte war für mich das Auto das einzig akzeptable Verkehrsmittel. Mhm. Ich habe auch kein Fahrrad gehabt. Und mit dem Bus bin ich immer gefahren, wenn das Auto wegen irgendwelcher Festivitäten am anderen Ende der Gemeinde stehen geblieben war. Und das ist die Mentalität, auch die Lebensweise, in der viele, ich zum Beispiel und meine ganze Generation aufgewachsen ist. Heute bin ich der fleischgewordene Model Split. Ich habe ein schönes Auto, ich habe ein Jobticket für den ganzen VRS-Bereich und ich habe ein Fahrrad, kann ich nur empfehlen, mit Riemenantrieb. Das Beste bei, es hat keine Kette, müssen Sie nichts fetten oder einspannen, das ist einfach mal ein bisschen Wasser drüber, ist das wieder sauber und seit zwei Jahren habe ich so ein Ding, klasse.
Mit Muskelkraft.
Ja. Das irgendwann werde ich sicherlich mal drüber nachdenken, aber im Moment fühle ich mich noch so fit, dass mich das auch in dieser Stadt das ja schaffe. Und gestern war ich mit dem PKW zur Arbeit gekommen, weil es gab eine Termindichte und Anschlusstermine woanders. Das ging nicht anders. Heute bin ich mit meinem Fahrrad nach Rheindorf zur S-Bahn, mit derselben hier hoch und das steht jetzt im Rathauskeller gut abgeschlossen. Heute Abend fahre ich damit nach Hause und wenn das Wetter einigermaßen ist, auch die ganze Strecke, weil es schön ist. Das bedeutet, warum mache ich das? Weil ich attraktive Angebote habe. Die habe ich insbesondere mit dem ÖPNV, vor allem wenn die S11 dann mal zwei Gleise hat, erst recht. Aber ich habe sie innerhalb dieser Stadt als Fahrradfahrer im Moment nicht. Ich bin auch Geschäftsführer der Bädergesellschaft, die ihre kleine Verwaltung mit 5 Arbeitsplätzen am Kombi bei dem Paffrad hat. Und wenn ich da meinen Joe Fix habe, setze ich mir das Fahrrad und fahre von der Stadtmitte dahin. Das ist ein Höllentrip. Mhm. So, und solange, und das ist repräsentativ für sehr viele Verkehrsverbindungen aus der Perspektive des Fahrradfahrers. Und solange das so ist, teile ich Ihre Einschätzung, ist es schwer bis unmöglich, die Menschen zu motivieren, E-Bike hin oder her, das zu machen. Deswegen sagen wir, die Straßen müssen nicht nur saniert werden, sondern 1:1, sondern umgestaltet werden, dass es das Fahrrad ein attraktives Verkehrsmittel ist. Und das Argument, hier ist ja viel zu hügelig, das galt bis vor wenigen Jahren. Aber wenn Sie heute in Fahrradfachhandel gehen und fragen, ich habe es getan, ja, wir verkaufen auch mal ein richtiges Fahrrad, ein normales, aber 80% plus X sind E-Bikes. Also mit Zwang geht das nicht. Mit Zwang und Restriktionen und Verengungen ohne attraktive neue Angebote und attraktive neue Fahrstrecken für die Fahrräder, für die Fahrradfahrer, werden wir nur Verdruss und mehr Stau produzieren. Also da muss, wie die Marketingleute sagen, der Wurm dem Fisch schmecken. Und deswegen müssen wir erst was tun für die Fahrradfahrer, damit auch die, die es bisher als für sie gar nicht akzeptabel bewerten, manchmal durchaus verständlich umdenken.
Damit werden Sie die Radfahrer unter uns sehr schnell gewinnen, das ist klar. Aber ja, wenn man sich mal anguckt, was passiert ist, nachdem die wirklich minimalsten Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt worden sind, an der Binsberger Straße ein Fahrradschutzstreifen über wenige hundert Meter oder der Versuch, die Fußgängerzone für Radfahrer zu öffnen, was ja zu heftigsten Protesten, Widerständen geführt hat, weil einerseits die Parkplätze zum Teil wegfielen, also für einen Fahrradschutzstreifen fallen natürlich auch ein paar Autoparkplätze weg, weil es in der Fußgängerzone die Sorge gibt, dass es zu Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern kommt. Das heißt also, die Akzeptanz der Nicht-Radfahrer, Platz zu machen, Raum zu machen und auf eigenen Raum zu verzichten, im Straßenverkehr vor allen Dingen, scheint mir, ob in Bergisch Gladbach oder woanders, auf jeden Fall sehr, sehr gering zu sein. Wie überzeugen Sie diese Leute zu sagen, ihr müsst umdenken?
Ja, ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, dass das nur mit attraktiven Angeboten geht, also mit dem berühmten moralischen Zeigefinger alleine nicht, das ist richtig, aber ich will Ihre Frage ja gar nicht ausweichen. Am Ende des Tages ist das, das kann man nicht wegdiskutieren, Politik, der Bürgermeister ist ja noch nicht einmal Mitglied des Rates, hat aber eine Stimme, ist Politik dann auch gefordert, auch herausgefordert und auf und berufen, solche Konflikte zu entscheiden. Und dieses Bündnis hat sich ja dazu klar erklärt, das kann ja jeder Mann und jede Frau nachlesen. Und ich gehe davon aus, dass wir da im Zweifel auch das, was wir für richtig halten, beschließen und durchsetzen. Und wenn das nicht vom ersten Tag an populär ist, bei allen ist das nicht gut. Und wir müssen versuchen, das durch Kommunikation, durch Überzeugungsarbeit zu verhindern. Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass aus meiner oder unserer Sicht richtige Entscheidungen nicht überall bejubelt werden. Und dem muss man sich dann stellen. Und wenn, das sage ich ganz offen, wenn jemand das nicht möchte und möchte die autogerechte Stadt der Vergangenheit mit sanierten Straßen, also das, woran Städte wie Köln und andere krachend gescheitert sind, im Bergisch Gladbach weiterhaben, ist das eine vollkommen legitime politische Position, nicht meine. Und da kann ich sagen, dann mögen diejenigen, die das so sehen, auch die wählen, die das so vertreten. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es kaum noch politische Kräfte gibt, die diese Position in Rheinkultur vertreten, aber ich stehe jedenfalls nicht für die zur Verfügung.
Okay, gut, kommen wir mal zu den nächsten Themen. Wir reden ja im weitesten Sinne gerade auch beim Thema Verkehr, Infrastruktur, über Klima und Klimaschutz. Da ist natürlich der große Brocken im Feld nach wie vor der Flächennutzungsplan, der verabschiedet ist, aber eben nicht umgesetzt ist. Und jetzt ja auch in der Debatte so ein bisschen implizit läuft, naja gut, wir haben ihn, aber wir brauchen ihn ja eigentlich gar nicht. Und das war ja so ein bisschen dieser große Felsbrocken, der aus dem Weg geräumt worden ist, um überhaupt eine Koalition zwischen den Grünen, die weniger Flächen, der SPD, die mindestens so viele Flächen, und der FDP, die noch mehr Flächen wollte, überhaupt möglich zu machen. Der FMP ist verabschiedet, er liegt da, er müsste jetzt eigentlich umgesetzt werden. Sie oder das Dreierbündnis sagt, wir müssen ihn vielleicht nur zu einem geringen Teil in Anspruch nehmen, weil wir ja zwei andere Wege haben. Und das erste Kaninchen, das Sie aus dem Hut gezaubert haben, ist die Idee, Parkplätze zu überbauen. Sie haben selbst eingeräumt, hört sich erstmal etwas verrückt an. So verrückt gar nicht, warum nicht? Aber welche Parkplätze könnten denn das konkret sein? Also ich nehme mal an, es geht um städtische Parkplätze, nicht um private Parkplätze.
Ja, also sowohl als auch. Also städtische Parkplätze. Ich habe jetzt keine Karte vor Augen, wo die im Stadtgebiet jetzt alle sind. Wir kennen ja die am meisten fluktuierten. Aber es gibt auch in anderen Städten Projekte, da geht es um private Parkplätze von Verbrauchermärkten, Supermärkten. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich mit der Ansiedlung von Standorten der bekannten Ketten beruflich zu tun hatte. Und da war immer die Aussage, unter 100 Stellplätzen kommen wir erst gar nicht und reden mit euch. So, und deswegen haben wir in den Städten überall große Flächen. Da stehen tagsüber Autos drauf. Ja. Irgendwann nach Geschäftsschluss wird das große Tor zugemacht und am nächsten Morgen wieder geöffnet. Und ich finde, da muss dann eine Stadt hat die Aufgabe, auch mit Investoren zu sprechen. Und ich bin mir sicher, die großen Ketten, wenn das ans Rollen kommt, haben Interesse daran. Das ist ja ein Mehrwert, den sie generieren können, ohne ihre Parkinfrastruktur darauf zu verzichten, dass man da schon etwas erreichen kann. Also ich bitte um Nachsicht, ich habe jetzt keine Karte, die ich auspacke und sage da und da und da. Aber ja, das ist gut, der Grundsatz.
Aber da sind wir jetzt ja bei den Entscheidungen privater Investoren, die sagen, also ich habe jetzt zwar ein Grundstück, aber ich kann dieses Grundstück verwerten. Sie haben es nur bislang nicht getan. Gibt es Restriktionen, die das verhindern, das zu machen, wo Sie eben halt sagen können, da liegt im Moment eine Bremse drauf, die lockern wir jetzt und dann werden die Investoren schon kommen? Weil das Thema insgesamt wird ja schon ein bisschen länger. diskutiert, auch von den Großen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer, großen Lebensmittelketten oder wie auch immer, nur umgesetzt worden ist, glaube ich, bislang allenfalls ein Ausnahmefall.
Das ist richtig. Also sicherlich gibt es die üblichen, ganz normalen baurechtlichen Gemengelagen, Konflikte, Emissionsschutz, auch die Frage, wie das dann in den Nachtzeiten, also in den Nachtzeiten aussieht. Es ist aber heute viel mehr lösbar als früher. In Köln werden entlang der Bahntrassen oder in Oppland in der Bahnstadt große Wohnkomplexe errichtet an Plätzen, an denen vor 20 Jahren jeder gesagt hat, hier wird nie ein Haus stehen können. Also insofern gibt es baurechtliche Restriktionen, es gibt Nachbarschaftskonflikte, es gibt sicherlich dann auch das Thema der Vermittlung in die Nachbarschaft. Und da will ich auch ganz ehrlich sein, da habe ich jetzt nicht für jeden Standort ein Rezept. Aber ich finde, das muss man dann auch mit einer entsprechenden Konzeption und Reihenfolge, wo ist es leicht, wo ist es schwer, wo erscheint es fast unmöglich, das nacheinander abbauen. Und da müssen wir auch Personalressourcen investieren, um das abzuprüfen. Und wir müssen mal wirklich ein klares Signal an die Eigentümer privater Parkflächen geben. Wir sind hier offen und lass uns doch gemeinsam mal sehen, was wir da machen können.
Das stärkste Signal wäre natürlich, wenn die Stadt Bergisch Gladbach über ihren Stadtentwicklungsbetrieb oder welchen Träger auch immer selbst so ein Projekt.
Ja, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
also, weil, wie gesagt, also ich habe es gerade jetzt auch nochmal in meinem Kopf Revue passieren lassen: die Parkplätze, die es gibt, zumindest Innenstadtnähe, also hier in der Schnabelsmühle und der Buchmühle, die scheinen mir erstmal nicht geeignet zu sein. Die Park-and-Ride-Plätze in Doktorat und so weiter. Weiß ich nicht so richtig. Das ist bislang noch nicht geprüft.
Also es gibt da kein Kataster, in was alles durchgecheckt wurde. Und ich gehe persönlich davon aus, dass man insbesondere mit den Betreibern privater Flächen auch reden muss.
Und auch wie viel Hektar Fläche, wie viel Quadrat, wie viele Wohneinheiten man damit realisieren könnte, auch das lässt sich im Moment natürlich nicht sagen. Das heißt, ein Aufrechnen gegen das, was im Nutzungsplan drinsteht, ist konkret gar nicht möglich.
Nein, das ist ja auch nur ein Segment. Wir haben ja auch diverse große Innenkonversionsprojekte, Wachendorf, Steinbüchel, Cox-Gelände. Und da werden auch, wenn ich die Zahlen mir richtig gemerkt habe, irgendwas in der großen Ordnung von der Summe über 500 Wohneinheiten entstehen.
Projekte, die bereits
laufen. Ja, genau. Aber die gibt es ja noch nicht, die Wohnungen. Die kommen ja schon mal dazu. Das ist ja, finde ich, und auch in sehr guten und zentrumsnahen Wachendorf nicht.
Aber die waren aber während der Aufstellung des FFP ist natürlich auch schon bekannt.
Richtig,
einfach. Das ist jetzt nichts, was oben drauf kommt.
Ja. Also ich will gar nicht bestreiten, dass quantitative Expansion oder auf Deutsch mehr Wohnen auf der berühmten grünen Wiese in der Zukunft sicherlich nicht das Top-1-Instrument sein wird. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Bürgerschaft, das ist zumindest meine Wahrnehmung, auch großen Wert auf eine sehr moderate Entwicklung in dem Bereich legt. Und das hat auch, glaube ich, mit Parteizugehörigkeit oder ideologischer oder wie auch immer Verortung recht wenig zu tun, sondern ist ein Impuls, den die Menschen dieser Stadt haben. Der wäre möglicherweise nicht so stark, wenn sie dann nicht jeden Tag dann auch die Mobilitätsproblematik erleben würden. Und wie ich finde, zu Recht sagen, wie kommen wir denn dazu, jetzt weitere Expansionen, was Wohngebiete angeht, zu diskutieren, wenn gleichzeitig schon die heute hier wohnen, kaum von A nach B kommen.
Nun hat sich aber die SPD zu ihrem Leuchtturmprojekt den Wohnungsbau, den sozialen, den geförderten Wohnungsbau vor allen Dingen auf die Fahnen geschrieben. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wo das herkommen soll, wenn man gleichzeitig, was ja die Grünen wollen, ausschließt, in größerem Umfang Flächen aus dem FMP in Anspruch zu nehmen.
Das wird man in den nächsten Jahren sehen. Also zunächst einmal, bis der FMP in den ganzen Flächen, die beschlossen wurden, noch gar nicht in die Regionalplanung aufgenommen wurde, Rechtskraft entfaltet und haben wird, das wird ja auch noch eine geraume Zeit dauern. Und auf dem Weg dahin wird es nicht nur diese Konversionsprojekte geben, von denen ich gesprochen habe, oder wir gesprochen haben, dann wird es nicht nur dieses Thema Überbauen von Parkplätzen geben, dann werden wir auch präziser, ich gehe mal davon aus, verbindlich wissen, in welchem Umfang können Flächen auf dem Zandersgelände für Wohnungsbau mobilisiert werden, in welcher Relation wollen wir das machen und wie verträgt sich das mit dem, ich will es ausdrücklich sagen, Erhalt des der Kernproduktion auf einem deutlich reduzierten, in einer deutlich reduzierten Produktionsfläche. Und da habe ich persönlich beispielsweise das, ja, das Beispiel der Bahnstadt in Opladen vor Augen, in der jetzt, mit der ich sehr eng zu tun hatte und das sehr gut beurteilen kann, wie ich glaube, jetzt noch einmal in großem Umfang Wohnungsbau realisiert wird, auf einer Konversionsfläche. Und das kann ich mir bei Zanders auch nach Erhalt einer industriellen Kernfläche für die Papierproduktion sehr gut vorstellen. So, und dann nehmen wir mal alles zusammen. Die überbauten Parkplätze, die Potenziale, die wir bei Zanders haben, dann nehmen wir die drei Konversionsprojekte, über die ich gerade gesprochen habe, und dann nehmen wir auch noch die Projekte der ABS, die auch durchaus veritabel in den nächsten Jahren noch einmal weiteren Wohnraum schaffen wird, nicht auf neuen Flächen draußen auf der Wiese, sondern auf verschiedenen Arealen, die die Gesellschaft erworben hat und jetzt in der Planung ist. Und dann schauen wir mal, was das in der Summe ist, und ich behaupte, das wird nicht wenig sein.
Aber der Anteil von sozialem Wohnungsbau, von diesen Projekten, die Sie aufgezählt haben, also die drei großen privaten Projekte, da ist kein sozialer Wohnungsbau dabei. Mit Ausnahme des Cox-Geländes, hat ja die SPD dafür gesorgt, dass ein Anteil dabei ist. Auf dem Köttgen-Gelände, das ist ja eine Mischung von Gewerbe und vielleicht Wohnen, und das Steinbüchergelände ist definitiv Eigentumswohnungsbau.
Wachendorf könnte ich mir aber sehr gut vorstellen.
Wachendorf ist noch völlig offen, was daraus tatsächlich mal wird. Ob es nicht auch eher Gewerbe oder Wohnen und Arbeiten auf einer Fläche und so weiter wird.
Bleibe aber dabei, ich hätte hohe Sympathie dafür, auch einen entsprechend angemessenen, darf nicht zu gering sein, Anteil von sozialem Wohnungsbau da zu realisieren.
Sie hatten vorhin die Flächen angesprochen, die durch den Regionalplan noch genehmigt werden müssen. Das ist ja nur ein Teil der Flächen. Der Flächennutzungsplan ist ja für den Großteil der Flächen rechtskräftig. Die Stadt könnte, wenn sie wollte und wenn sie die Kapazitäten hätte, hingehen und jetzt die ersten Bebauungspläne aufstellen. Die Hoffnung der Grünen ist, das haben Sie ja auch bei der Mitgliederversammlung, die Grünen haben es gesagt, ist, dass das eben lange dauert, dass das viel Kapazitäten frisst, dass allenfalls ein Baugebiet in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden kann, vielleicht zwei. Sie sagen, okay, das brauchen wir ja vielleicht auch nicht, das könnte ja reichen. Darüber hinaus sind die Flächen im FNP, die tatsächlich erst mit dem Regionalplan in Einklang gebracht werden müssen, obendrauf. Es wäre jetzt ja nun aus der Sicht der Bürgerinitiativen zumindest, und das fordern Sie ja auch schon, ein einfaches zu sagen, auf diese Flächen verzichten wir. Wir stellen überhaupt gar nicht diese Anträge auf eine Anpassung des Regionalplans, beziehungsweise ziehen sie zurück. Wäre das nicht ein klares Zeichen, tatsächlich zu sagen, wir gehen im Flächenverbrauch einen anderen Weg, wir verzichten auf diese zusätzlichen noch offenstehenden Petitionen?
Ja, also ich kann das ist ja nicht schwer nachzuvollziehen, eine in sich gar nicht unlogische Argumentation. Jetzt rein von zustande kommen von politischen Mehrheiten, muss man aber im Moment sagen, selbst wenn das neue Bündnis das wollte, wäre das von den Mehrheiten her kaum umsetzbar. Und von daher wird es nach meiner Kenntnis, nach meiner Einschätzung, jetzt keinen expliziten Antrag geben, das so zu tun. Es wäre aber auch
zurückzuziehen.
Genau. Es wäre aber auf der anderen Seite auch eine Symbolhandlung, denn in der jetzt laufenden Wahlzeit des Rates wird da nach allem, was ich weiß, auch was die Zeitabläufe bei der Regionalplanung angeht, das ist ja ein ziemlich aufwendiges und langwieriges Verfahren, das gerade begonnen hat, gar nichts passiert. Insofern hätte ein solcher Beschluss eine Symbolwirkung, aber keine faktische Auswirkung. Und deswegen ist meine Wahrnehmung, da wird bis zur Wahl weder im Sinne Aufhebung der FNP-Beschlüsse noch Realisierung derselben irgendetwas passieren. Und
nach der Wahl?
Und ja, eine sehr zwingende logische Anschlussfrage. Nach der Wahl wird man erst einmal schauen, der Baulandbeschluss, der jetzt getroffen wurde, sieht ja vor, dass für die Flächen, die bisher Außenbereich waren, genau diese Potenziale, die der Flächennutzungsplan jetzt ausgewiesen hat, man nicht Angebotsplanung macht, also B-Plan gemacht wird irgendwie so, dass es passt und die Eigentümer, die da die Grundstücke haben, profitieren davon und bebauen das, sondern dass, bevor es überhaupt Bebauungspläne gibt, die Stadt diese Flächen erwirbt und dann als Eigentümerin nicht nur den Mehrwert abschöpft, der dann nach einer Bebauung erfolgt, sondern auch gleichzeitig das so gestalten kann, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Und dazu, finde ich, muss man zwei, drei Dinge zur Kenntnis nehmen. Das eine ist, dieser Baulandbeschluss hat im Rat eine breite Mehrheit gefunden, auch der Grünen. Und jetzt ist die Frage, wie geht man bei konkreten Flächen mit diesem Beschluss konkret um? Und da bin ich wieder bei der Ideologie, von der ich wenig halte. Die müssen wir uns dann wirklich Fläche für Fläche anschauen. Und meine Prognose ist, dafür werden wir auch ausreichend Zeit haben, denn das ist ein langwieriges Verfahren. Es wurde ja schon beim Beschluss zum Baulandbeschluss gesagt, das dauert, da brauchen wir Geduld. Man muss vor allem die Eigentümer davon überzeugen, dass die Stadt das ernst meint und auch über viele Jahre durchhält. Insofern glaube ich, dass es in den nächsten Jahren, sollte es wirklich zu solchen konkreten Entwicklungen kommen, alle politischen Kräfte genug Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe ja gerade auf das Wahlergebnis hingewiesen und die Prognose, die ja lautet, dass die Grünen, die da ja einen besonderen Schwerpunkt haben, nach der nächsten Wahl sicherlich an Gewicht zugelegt haben werden und einen großen politischen Einfluss haben werden. Insofern mache ich mir gar keine Gedanken, dass ökologische Aspekte unter die Räder kommen. Also das ist so das,
was Punkt, ich mir so eine der Dinge, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, man wählt den Bürgermeister, man wählt aber unterhalb des Bürgermeisters seine Partei.
Genau.
Wer eben halt jetzt stärker dafür steht, sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, auch in den Außenbereichen mit der Hilfe des Baulandbeschlusses, der würde dann eher die SPD wählen. Und umgekehrt, wer eben sagt, nein, wir müssen sehr, sehr viel stärker Wert auf den Klimaschutz und die Bewahrung der Flächen im Außenbereich, der würde dann tendenziell eher die Grünen.
Genau. Und dann sage ich Ihnen auch, wenn ich darf, was ich dann mit dem Wunsch, auch selbst gewählt zu werden, verbinde, nämlich die Aufgabe, diese Dinge zum Ausgleich zu bringen. Mhm. Meine große Aufgabe wird es sein, in diesem Bündnis, und die FDP hat ja auch da Positionen, die wir zum Ausgleich bringen müssen, meine Aufgabe wird es sein, Ökologie, Ökonomie, Wohnungsversorgung so auszutarieren, dass niemand seine Ideale verrät und gleichzeitig die Stadt weiterkommt. Das ist nach meiner Einschätzung wird das die schwerste Aufgabe und die anspruchsvollste Aufgabe sein, aber auch die wichtigste, weil davon hängt ab, ob diese Politik gelingt.
Das wäre ein wunderschönes Schlusswort. Allerdings haben wir noch ein paar Minuten. Ich habe auch noch eine ganze Menge Fragen, von daher versuchen wir
sie doch mal. Selbstverständlich, kein Problem. Es war auch nicht als Schlusswort
gedacht. Nein, aber es hörte sich so ein bisschen so an. In dem Zusammenhang, können Sie sich vorstellen, dass in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind und die Debatte, die wir jetzt führen, dass das Unternehmen Krüger, was ein sehr wichtiges Unternehmen für Bergisch Gladbach ist, sein Verwaltungsgebäude und ein Parkhaus in einen Grünzug, in einen Wald hineinbaut, dass das tatsächlich, und das ist ja einer der Anträge, die in den Regionalplan gehen würden, dass das tatsächlich kommen wird. Ob jetzt kurz- oder langfristig, sei dahingestellt.
Darüber habe ich, wie man sich denken kann, auch das ein oder andere Gespräch geführt und auch in die Politik hineingehört. Und habe häufig die Aussage bekommen, es ist für uns deswegen schwer, weil wir Konkreteres brauchen. Und also was wirklich die Absichten sind, was da passieren soll. Und ich werde sicherlich, sollte ich gewählt werden, nicht nur, aber auch mit der Firma Krüger sehr schnell auch darüber reden und mir eine Meinung bilden, ob es mit Aussicht auf Erfolg sinnvoll ist, dieses Projekt weiter zu betreiben und diese planerische Ausweisung weiter zu betreiben. Ich weiß um die Umstrittenheit und es ist der klassische Fall, wo man Wirtschaftsförderung und den Anspruch, ein wirtschaftsfreundlicher Standort zu sein, zum Ausgleich bringen muss mit den Vorstellungen und Forderungen der Ökologen und auch der Anrainer, Anwohner. Und da ist für mich die ganz entscheidende Frage, ist immer so, wenn ich bestimmte Güter eingreife, muss das im Sinne der Verhältnismäßigkeit wirklich so wichtig sein, dass ich das auch akzeptiere zugunsten eines anderen Ziels, eines anderen Projekts. Und da ist für mich persönlich noch nicht genug Fleisch am Knochen, dass man das dann vorantreiben kann. Aber da wird man sicherlich noch reden müssen.
Das heißt, Sie schließen das nicht aus, Sie sagen aber auch nicht, das hat gute Chancen, sondern das ist ein Punkt, den Sie sich genau anschauen müssen, bevor Sie sich da klarer zu äußern können. Weil Pläne liegen ja vor. Ja. Es ist ja klar, dass es ein repräsentatives Verwaltungsgebäude sein mit Betriebskindergarten und einem Parkhaus. Es gibt Entwürfe, es gibt Aufteilung der Flächen, alles das ist ja eben halt im Flächennutzungsplanverfahren sehr, sehr genau untersucht worden, inklusive eben halt der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die gesagt haben, wo sie Probleme damit haben,
so ist was das passieren genau.
müsste. Ja, richtig. Also Vorarbeiten sind da geleistet worden.
Ja, das ist mir bekannt. Dennoch habe ich da persönlich noch einen gewissen Aufklärungsbedarf. Das ist auch nicht als Vorwurf an die Firma Krüger gemeint, nicht, dass er missverstanden werde, aber ich bitte da um Nachsicht. Ich bin ja bislang weder Bürgermeister noch Baudezernent. Und das ist eines von den Themen, das sicherlich dann auf der Agenda stehen wird, sollte ich bei der Wahl Erfolg haben, um das in die eine oder andere Richtung auch zu entscheiden oder Entscheidungen herbeizuführen. Im Moment ist das neudeutsch gesprochen Work in Progress.
Wir reden ja im Moment vor allem über Wohnen, aber es ging beim Flächennutzungsplan natürlich auch um Gewerbegebiete. Ja. Und das ist, glaube ich, unstrittig, dass es eben im Moment kein zusätzliche Gewerbegebiete gibt, dass eben halt das Potenzial, was da ist, extrem knapp ist. Ja. Wenn man jetzt durch das Gewerbegebiet Zinkhütte fährt, hinter Krüger, was Sie ja bestimmt mal gemacht haben, fällt es einem schwer zu glauben, dass es tatsächlich nicht verfügbare Gewerbeflächen hier gibt. Wäre das nicht vielleicht auch ein Modell, wo man zum Beispiel das Überbauen von Parkplätzen oder dafür sorgen, dass Parkflächen zu produktiveren Zwecken eingesetzt werden, mal angehen könnte?
Ja, natürlich. Verfügbare Flächen muss man immer, verfügbar für die Stadt als zivilrechtlich, privatrechtlich unserem Zugriff und zugänglich, da haben Sie recht, da ist außer so ein bisschen Obereschbach, wenn ich es richtig sehe, praktisch nichts mehr da. Verfügbare Flächen im Sinne von im Moment nicht auf alle Zeiten oder im Moment gar nicht genutzt und einer Vermarktung rechtlich und baurechtlich und planungsrechtlich zugänglich oder zugänglich zu machen, ja, da gibt es Potenziale. Da sehe ich ganz klar die Aufgabe von Wirtschaftsförderung, sich darum zu kümmern. Und es ist einem Bürgermeister nicht nur nicht verboten, sondern es gehört zu seinem Tätigkeitsbild meines Erachtens klassisch dazu, auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern darüber in den Dialog einzutreten. Das wird mir schon deswegen nicht schwerfallen, weil ich schon aus meiner Leverkusener Zeit, und das ist hier nicht anders, zur IHK, zur Kreishandwerkerschaft und den dort aktiven Personen einen sehr guten persönlichen Draht habe. Und das waren so die ersten herzlich willkommen Grüße hier in Bergisch Gladbach vor 2 Jahren von den Menschen, mit denen ich gemeinsam in Leverkusen versucht habe, die Wirtschaft zu unterstützen, die dann sagen, ja, wunderbar, dann können wir hier 1:1 weitermachen. Also das wird sicherlich ein Thema sein.
Dann gibt es dann noch so ein Thema, eng verbunden, eng geografisch naheliegend, das ist der berühmte Bahndamm.
Ja.
Seit 100 Jahren ein Thema hier in Bergisch Gladbach. Auch da ist die Erwartung, glaube ich, gerade bei den Grünen, auch in dem Bündnis, das ist ein Thema, das ohnehin nicht in unserem Verantwortungsbereich liegt, sondern formal erstmal beim Land. Wir rühren es vielleicht eher nicht an und gehen davon aus, da passiert nichts Großes. Umgekehrt ist natürlich die Frage, da könnte ja auch was Positives passieren. Also abgesehen davon, dass man vielleicht eine vernünftige Entlastung des Straßenverkehrs hinbekäme, für welche Verkehrsmittel auch immer, könnte man natürlich diesen Raum, der da ist, ja auch für Straßenbahnlinien, für Fahrradwege, Schnellrouten, was auch immer, verwenden. Was ist so Ihre Vision, um mal diesen Begriff zu bemühen, für den Bahndamm?
Ja, ich mache mir das von Helmut Schmidt, den ich immer sehr verehrt habe, bei den Visionen auch nicht zu eigen. Also wer sie hat, muss nicht unbedingt in ärztliche Behandlung. Sie können ja auch sehr befruchtend sein. Zum Bahndamm wissen Sie, in dem Grundlagenpapier von Grünen, SPD und FDP ist ja vereinbart worden, in der nächsten Wahlzeit des Rates keine Beschlüsse zu fassen, die einer Nutzung für den motorisierten Individualverkehr, das zum Ziel haben. Und das unterstütze ich auch. Ja, ich habe das ja auch mit ausdiskutiert und am Ende unterschrieben. Und ich persönlich habe eine gewisse Sympathie für einen Vorschlag, den die Junge Union gemacht hat. Das sind ja schlaue, engagierte junge Menschen. Ich finde das klasse, wer sich in demokratischen Parteien engagiert und sich Gedanken macht über seine Stadt. Die Junge Union hat einen Fahrradschnellweg dort vorgeschlagen vor einiger Zeit. Das glaube ich bei einer Veranstaltung, über die sie berichtet haben. Und das könnte ja zunächst einmal ein erster Schritt sein. Und zu sehen, bewährt sich das, um zu sehen, wie entwickelt sich das Mobilitätsverhalten in der Stadt insgesamt, um nach diesem, wenn diese Mehrheit, die wir anstreben, zustande kommt, ohnehin 5-jährigen Moratorium zu entscheiden, das kann so bleiben, oder aber Es hat sich nicht bewährt, was ich persönlich aber mir gut vorstellen könnte, dass das ein Weg wäre. Das ist allerdings, muss ich ganz ausdrücklich sagen, meine persönliche Privatmeinung, die jetzt mit niemandem jetzt mehrheitsmäßig abgestimmt ist. Aber wie gesagt, ich habe durchaus persönlich eine Sympathie für diesen Vorschlag der Jungen Union, der vor gar nicht so langer Zeit platziert wurde und wo ich dachte, ja, seitdem gar keine schlechte Idee.
Und seitdem wieder von der Tagesordnung verschwunden ist, ja.
Ja, das mag sein, aber,
sehen
Sie es mir doch nach, dass ich der Jugendorganisation der größten deutschen Volkspartei da auch mal zustimme. Das zeigt ja auch, dass Parteigrenzen für mich nicht Denkverbote beinhalten.
Sehr gerne, ja. alle diese Projekte, die die Stadt verändern, ja, sind natürlich mit Bürgerbeteiligung, ja, verbunden. Sie waren es in den letzten Jahren, sie werden es sein. Heute Abend ist der Auftakt für eine Bürgerbeteiligung zum Projekt Zanders. Wir haben aber rund um den Flächennutzungsplan und wir haben auch um die Umgestaltung Beensbergs eine sehr intensive Bürgerbeteiligung erlebt, die allerdings dann dazu geführt hat oder nicht dazu geführt hat, dass am Ende alle zufrieden waren, sondern eher im Gegenteil. Es ist ein Ergebnis gefunden worden in beiden Sachen. Also in Beensberg steht es fast fest. Gibt natürlich noch Diskussionen, wo aber am Ende die Bürger sagen, diese Beteiligung war eine Farce, wir fühlen uns nicht wirklich beteiligt, sondern an der Nase herumgeführt, was man fachlich sicherlich widerlegen kann. Es gab eine Bürgerbeteiligung, also in einem sehr frühen Stadium, aber die Prozesse sind so aufgesetzt, sind so langwierig, dass die Leute, die am Ende das Ergebnis sehen, am Anfang bei der Beteiligung gar nicht dabei waren und sich deshalb eben nicht mitgenommen fühlen. Das Gleiche wird jetzt, also vielleicht auch nicht, also das Gleiche steht jetzt an bei Zanders. Sehen Sie eine Möglichkeit, Bürgerbeteiligung tatsächlich so zu machen, dass sie für stärker akzeptierte Ergebnisse gut ist?
Das ist eine sehr berechtigte Frage, die man sich ja nicht nur in Bergisch Gladbach stellt, sondern in sehr vielen Städten und Gemeinden finden solche Prozesse statt. Sie sind ja auch, wenn ich ein integriertes Handlungskonzept umsetzen will, wenn ich Städtebaufördermittel in Anspruch nehmen will, zu Recht notwendig, um überhaupt Zugang zu Förderkulissen zu bekommen. Und natürlich kann am Ende eines Prozesses nicht jeder 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das wäre ein wahres Wunder, weil es ja auch immer darum geht, Interessen abzuwägen und begrenzte Ressourcen, begrenzten Raum so oder so zu nutzen. Und in Beensberg ist meine Wahrnehmung, will ich mit aller Vorsicht sagen, aber ich habe die Wahrnehmung und hoffe, dass es auch wirklich so ist, dass jetzt gerade die letzte Veranstaltung sehr dazu beigetragen hat, dass es eine höhere und eine gute Akzeptanz gibt. Aber unbenommen, da gibt es auch andere Stimmen und die wird es auch weitergeben. Eine Patentlösung habe ich nicht. Wichtig ist, aber das ist jetzt keine Beschreibung von Instrumenten, sondern von Zielen, dass die Betroffenen, die Bürgerschaft sich ernst und mitgenommen fühlt und nicht konfrontiert fühlt mit Ergebnissen, die nicht mehr zu verändern sind. Und ich bin, das will ich ehrlich sagen, ist kein Fachmann in diesen Prozessen, aber was mich nachdenklich macht, ist, das habe ich jetzt mehrfach erlebt, nicht nur hier, sondern auch in anderen Zusammenhängen, dieses Zusammentreffen von Wettbewerben, die am Ende ein Ergebnis haben, die vollkommen ordnungsgemäß zustande kommen, auch unter Beteiligung von kommunalen Entscheidungsträgern und Fachleuten, aber am Ende des Tages dann doch so ein bisschen etwas Separates sind. Und wenn Bürgerschaft dann mit Wettbewerbsergebnissen konfrontiert ist und hört, ja, ihr seid ja vorher gefragt worden, es gab diverse Bürgerwerkstätten, eure Ergebnisse sind in den Wettbewerb eingeflossen und hier ist das Wettbewerbsergebnis und das ist jetzt schon ziemlich klar, so soll es kommen, dann kann ich das aus Sicht der Planer verstehen. Das hat einen fachlichen Anspruch und ist sicher auch Garant für qualitativ gute Ergebnisse. Aber es ist sozusagen systemimmanent eingebaut, jetzt werden dieser unterschwellige Vorwurf, der dann auch irgendwann explizit gesagt wird, wir werden ja mit fertigen Ergebnissen konfrontiert. Deswegen bin ich nicht ganz so sicher, ob das immer der richtige Weg ist, mit diesen Wettbewerben zu arbeiten. Aber ich will ausdrücklich sagen, das ist meine Wahrnehmung als nicht Planungsfachmann, aber als jemand, der sich in seinem Berufsleben oft mit Kommunikation beschäftigt hat, vor allem dann, wenn sie nicht geklappt hat, vor allem, wenn sie mir selber nicht gelungen ist. Und das ist so etwas, was mir so durch den Kopf ging in den letzten Wochen, gerade als ich diese Beensberger Diskussionen hörte. Möglicherweise ist das mit dem Wettbewerb unverzichtbar fachlich, Aber ob es nicht eine Möglichkeit gibt, Wettbewerbe offener zu gestalten, zugänglicher, transparenter für diejenigen, die den Prozess nicht nur mit Auftaktveranstaltungen und Bürgerwerkstätten, sondern permanent begleiten wollen. Das finde ich ist eine spannende Frage. Aber es liegt mir fern, die Arbeit meiner Kollegen und Kolleginnen in dem Bereich da zu kritisieren. Ich maße mir nicht an, es besser gemacht zu haben, aber ich glaube, wir müssen gemeinsam diese Erfahrungen dann mal auswerten und vielleicht zu einer etwas offenen Vorgehensweise kommen.
Jetzt stoßen wir gerade eben bei diesem Punkt an den zwei Funktionen, die Sie ja jetzt haben. Also ab sofort ja noch verstärkt. Sie sind Mitglied der Stadtverwaltung, Sie haben eine Führungsposition, sind für den gesamten Finanzbereich und einiges weitere zuständig. Gleichzeitig gehen Sie jetzt in einen Wahlkampf, in dem Sie natürlich die Konzepte der aktuellen Bürgermeisters und eben seiner Partei kritisieren und angreifen müssen. Das wäre die Frage, wie gehen Sie damit um?
Also, das ist eine wichtige Frage. Ich bin sehr froh, dass Sie die stellen, weil es gibt mir Gelegenheit dazu, auch einige Dinge zu sagen, die mir persönlich wichtig sind. Das hat mindestens zwei Ebenen, eine menschliche und eine, wenn man so will, politisch-berufliche. Die menschliche Ebene ist ganz klar, dass ich mich jetzt nicht separiere und mich als Fremdkörper in einer Verwaltung empfinde, sondern ich persönlich bin Beamter dieser Stadt und in dieser beruflichen Aufgabe auf die Umsetzung der Beschlüsse des Rates verpflichtet. Und da wird das, möge man mir bitte glauben und mich dann an dem, wie ich mich verhalte, dann auch mich messen, ob ich das einhalte. Ich werde es tun. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Ich werde nicht meine amtliche, berufliche Stellung dazu nutzen, ich will mal sagen, instrumentalisieren, Wahlkampf zu machen. Das funktioniert nicht, das werde ich nicht tun. Das wäre nicht seriös. Das Zweite ist die persönliche Loyalität zu meinen Kolleginnen und Kollegen und auch zu Herrn Urbach, den ich persönlich sehr schätze. Also ich arbeite sehr gern mit ihm zusammen. Da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Ich glaube, ich kann mir ein Urteil anmaßen, weil er ist jetzt der fünfte Hauptverwaltungsbeamte, mit dem ich zusammenarbeite. Mhm. Ich habe, glaube ich, einen guten Vergleich. Und das habe ich ihm auch gesagt. Wir haben natürlich über diese Konstellation gesprochen, wie es unter vernünftigen Menschen auch ganz normal ist. Und es ist ganz klar, meine Loyalität zum Bürgermeister und zum Rat aufgrund meiner Stellung als Beamter der Stadt, das darf ich nicht in Frage stellen. Denn wenn ich Bürgermeister wäre oder bin, erwarte ich von meinen Kolleginnen und Kollegen das Gleiche hier auch. Ja. Und das gilt auch für meine Mitarbeiter und Mitarbeiter in den Fachbereichen meines Dezernates, die als Erste, relativ kurzfristig zugegeben, aber als Erste vor der Öffentlichkeit auch von dieser Kandidatur erfahren haben und denen ich im persönlichen Gespräch genau das Gleiche gesagt habe. Ich habe gesagt, macht eure Arbeit. Ihr müsst keine Sorge haben, dass das in irgendeiner Art und Weise unsere Arbeit negativ beeinträchtigt. Ich weiß, viele sind in der CDU persönlich, politisch engagiert und da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Quatsch, das ist gut. Es ist zu begrüßen, dass sich die Menschen politisch in demokratischen Parteien engagieren und ich habe allen gesagt, bitte nehmt in eurem persönlichen parteipolitischen Engagement überhaupt keine Rücksicht auf dieses Ding. Lasst uns einfach Beruf und politisches Engagement ein Stück weit differenzieren und das sind alles erwachsene, souveräne Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir das bis zum 13. September des nächsten Jahres sehr gut hinbekommen. Insofern muss niemand Sorge haben, dass da jetzt jemand da sitzt, von den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt bezahlt wird und seine dienstlichen Aufgaben nicht wahrnimmt oder nur so, wie es in seinen Wahlkampf reinpasst. Das werde und muss ich trennen und das habe ich mir fest vorgenommen.
Bis zum 13. September ist noch eine Weile hin, da muss noch einiges entschieden und verabschiedet werden. Nun haben aber gerade Sie ja indirekt dafür gesorgt, dass die bisher bestehenden Bündnisse innerhalb des Stadtrates, die Mehrheit von SPD und CDU, sich de facto aufgelöst hat. Die CDU kommt mit eigenen Vorschlägen zum Thema Klima. Die SPD wird sich natürlich im Wahlkampf davon absetzen. Steht natürlich in dem Problem, dass sie Sachen kritisieren muss, für die sie in den vergangenen Jahren selbst verantwortlich war. Um es ganz konkret zu machen, Sie werden natürlich für den nächsten Jahr einen Haushalt als Kämmerer der Stadt einen Haushalt aufstellen müssen, der dann auch eine Mehrheit finden muss. Die Entscheidung wird dann erst nach der Wahl stattfinden, aber die gesamten Vorarbeiten werden ja vor der stattfindet.
Also Sie meinen den Haushalt 2021?
Genau.
Ja, richtig. Ja, das ist doch, ja.
Ja. Das wird in den Bahnen laufen, die Sie gerade geschildert haben. Das ist ja fachliche Sacharbeit, die von der Politik weitestgehend
zurück bleibt. Dazu wird es jetzt, also zum einen, der ist fertig, der Nachtragshaushalt 2020, der ist aber unspektakulär. Der schreibt den jetzigen Haushalt fort, modifiziert im konsumtiven Bereich nur einige wenige Dinge, die aber unterm Strich sogar zu einer nicht gewaltigen, aber auch nicht marginalen Verbesserung führen werden. Insofern konsumtiv 2020 jetzt aus meiner Sicht problemlos. Investiv, da müssen wir noch ein paar Dinge glatt ziehen, um das ein letztes Mal den Kreditdeckel einhalten zu können. Ab 21 ist der Jahr, wenn wir den Ausgleich 20 erreichen, und das wird der Fall sein, nicht mehr für uns relevant. Und das ist das eine, und dann wird es jetzt noch im nächsten Ratsturnus eine Vorlage geben, die sich mit dem weiteren Prozedere befasst, wie wir Haushaltscontrolling und auch dann Haushaltsaufstellung zukünftig gestalten wollen, weil es deutlich anspruchsvoller und schwieriger werden wird, weil wir müssen den Haushaltsausgleich auch halten. Mhm. Und da müssen wir deutlich mehr tun als bisher. Und ein Teil dieser Vorlage ist auch der Hinweis auf die sogenannte Produktanalyse, die der Rat ja beschlossen hat, die im Moment verwaltungsintern läuft. Und die Ergebnisse werden irgendwann im ersten Halbjahr des nächsten Jahres vorliegen. Wir werden die auswerten und die werden dann in den Haushalt eingearbeitet werden. Ich persönlich gehe dann davon aus, dass der nächste Haushalt, der dann wie immer ein Haushalt der Verwaltung sein wird, und den wir auch mit Lutz Urbach dann, wie es ganz normal ist in der Gemeindeordnung, besprechen werden. Und der Kämmerer stellt ihn auf und der Bürgermeister bringt ihn ein. So steht es in der Gemeindeordnung, so wird es dann auch passieren, respektive nach der Kommunalwahl wahrscheinlich wird es dann der neue Bürgermeister sein. Aber der Kämmerer, der hat die Vorarbeit ja gemacht. So, und dann gehe ich persönlich davon aus, dass es dann nach der Wahl durch den neuen Rat eine intensivere Befassung mit diesem Haushaltsentwurf gibt als vielleicht in den Vorjahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Politik dann, je nachdem wie die Mehrheiten dann tatsächlich sein werden, in diesen Haushalt auch mehr Anträge und mehr Veränderungen einbringen wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Insbesondere da es ja die Zielsetzung ist, eine Mehrheit dann zustande zu bringen, die auch politische Akzente setzt, insbesondere aus der Perspektive von Grünen und FDP, die bisher keine Möglichkeit hatten, die überhaupt mehrheitsfähig durchzusetzen. Ja. Unterm Strich natürlich, das ist eine nicht ganz eindimensionale und nicht ganz unkomplexe Situation, aber auf der anderen Seite, ein demokratischer Prozess erfordert eben auch von allen Beteiligten eine gewisse Disziplin und Seriosität, und die müssen wir eben hier dann auch wirklich bringen.
Um jetzt nochmal von den formalen Prozedere wegzukommen, zu den Inhalten. Sie haben ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Ende der Finanznot ausgesprochen. Also erstens, das Haushaltssicherungskonzept läuft aus. Wir können wieder frei entscheiden über das, was wir tatsächlich machen wollen. Unter natürlich, nicht frei in Anführungsstrichen natürlich gesagt. Und wir werden wieder in erheblichem Maße Kredite aufnehmen können, und Sie sprechen sich auch dafür aus, das genau zu machen. Können Sie das nochmal kurz erklären, was jetzt die Unterscheidung ist zwischen diesen guten und den in unseren Köpfen doch tief verankerten bösen Krediten, die wir eigentlich nicht wollen?
Ja. Ein Satz zum Ende der Finanznot. Formal ist das so, materiell nicht. Ja. Materiell, ich will das nicht im Einzelnen erläutern, wissen wir alle, dass wir immer noch auf einer schiefen Ebene ist. Wir haben zwar gewaltige Reserven, die uns abpuffern, aber wir müssen in den nächsten Jahren, dürfen wir nicht nachlassen beim Thema Haushaltskonsolidierung, sondern wir müssen, Stichwort Produktanalyse, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Verbesserung der Verwaltungsprozesse, auch der Verwaltungsstrukturen, noch eine Menge machen. Und niemand, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, das habe ich auch in den letzten Wochen mehrfach gesagt, das will ich auch heute tun, damit nicht der Eindruck entsteht, ich verschweige das. Niemand kann heute sagen und feste prognostizieren, dass über die vom Rat bereits in der Finanzplanung beschlossenen Steuererhöhungen, der Rat hat das ja getan, bei der Grundsteuer, dass wir damit auskommen. Wir haben das Ziel, aber das hängt von so vielen Faktoren ab, die heute niemand prognostizieren kann und die wir zum Großteil selbst nicht beeinflussen können, dass es unseriös wäre zu sagen, in Stein gemeißelt, das geht nicht anders. Aber wir haben natürlich das Ziel, dass wir mit dem auskommen, was in der Finanzplanung abgebildet ist. Und wenn ich jetzt auch in der letzten Zeit häufig über gute und schlechte Kredite gesprochen habe, ja, es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate. Dieser Karlauer ging mir durch den Kopf und das gilt hier auch. Es gibt zwei Sorten von Krediten. Die einen Kredite sind für den Privathaushalt, ist das der Dispo. Das ist die Kreditaufnahme mit flexiblen oder nur kurzfristig festgelegten Zinsen, die dazu dient, laufende Ausgaben zu finanzieren. In der Gemeindeordnung eigentlich nur geregelt und zugelassen für Liquiditätsprobleme. Also ich muss die Gehälter auszahlen, die Steuern oder die Schlüsselzuweisung kommen eine Woche später. Gehe ich zur Bank, nehme 3 Millionen Euro Kassenkredit auf und nach 2 Wochen löse ich die ab und dann ist gut. Also Kassenkredite als Instrument zur Liquiditätssteuerung, das ist in Ordnung. Kassenkredite als laufendes, dauerndes Finanzierungsinstrument ist was ganz Furchtbares, weil ich Kredite aufnehme, ohne Vermögen zu schaffen. Das ist so, als wenn unser einer zur Sparkasse geht, sich 5.000 Euro leiht und eine Amerika-Reise macht. So ungefähr ist das.
Und das haben aber die Städte und das von seinen Kindern dann bezahlen lässt.
Genau, richtig. Mhm. So, und das haben aber sehr viele Städte aus der Not heraus gemacht. Bergisch Gladbach auch, allerdings in einer Größenordnung immer noch spürbar unter 100 Millionen zum Jahresende. Das ist im Vergleich zu 4 Milliarden Kassenkredite in Essen. Ich glaube, die Kölner sind auch so Richtung 1 Milliarde unterwegs. Eigentlich ist das noch sehr, sehr beherrschbar. Wir müssen aber aufpassen, dass das nicht nur nicht mehr wird, sondern perspektivisch wäre es sehr gut, wenn wir das abbauen könnten, obwohl wir im Moment Negativzinsen dafür kriegen. Das ist ein anderes Thema. Die guten Kredite, das sind die Investitionskredite. Da nehme ich 10 Millionen Euro auf und baue davon eine Schule. Diese Schule wird dann über 30 Jahre genutzt, normaler Abschreibungszinssatz. Und über die Jahre sind die Abschreibungen eine Aufwandsposition im Haushalt, die muss der Haushalt erwirtschaften. Und wie jeder Unternehmer auch, refinanziere ich, erwirtschafte ich die Abschreibungen und den Werteverzehr dieser Investition über die ganz lange Zeit. Über die Laufzeit. Und solange die Lebenserwartung eines Vermögensgegenstandes, zum Beispiel einer Schule oder einer Straße, mit der Laufzeit der Kredite synchronisiert ist, ist das ein völlig normaler Vorgang. Unsere ganze Wirtschaft lebt so. Sonst würde dieses Land überhaupt nicht prosperieren, wenn dieser Vorgang nicht stattfände. Und da gibt es bei Investitionsgütern überhaupt keine substanziellen Unterschiede. Und da gibt es die sehr guten Kredite, aber die machen uns nie Sorgen. Das sind die Kredite, die ich aufnehme, um Investitionen in kostenrechnenden Einrichtungen zu finanzieren. Das heißt, die sich über Gebühren und Beiträge ohnehin wieder refinanzieren. Da besteht auch keine Gefahr, dass das sich auf der Steuerseite auswirkt. Also, tut mir leid, wenn das ein bisschen sehr akademisch klingt, aber so ist nun mal die steuer- und haushaltsrechtliche
Welt. Aber übersetzt heißt es dann nochmal, dass eben halt durch den glücklichen oder auch den von Ihnen erreichten Zustand, dass das Haushaltssicherungskonzept dann erledigt, ausläuft ist, können diese guten Kredite jetzt wieder in Anspruch genommen werden, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, wo dieser Weg eben versperrt war.
Das ist die Botschaft und deswegen tue ich mich auch schwer mit Vorwürfen denen gegenüber, die in der Vergangenheit die Verantwortung trugen, was war natürlich auch eine Restriktion. Und umso wichtiger ist es, dass wir diesen guten Zustand, den wir jetzt erreicht haben, auch nachhaltig langfristig sichern und uns nicht mit den Ausschüttungen aus stillen Reserven zufrieden geben, die irgendwann zu Ende sein werden.
Gut, dann machen wir jetzt nochmal einen harten Themenschwenk. Gestern war der 11.11., nein, nicht gestern, stimmt gar nicht, am Tag, an dem Sie eben halt bei der SPD gewählt worden sind, war der 11.11., zufällig nehme ich an, und auch kein Karnevalsscherz, wenn Sie nicht in ihrer normalen Kluft hätten erscheinen müssen. Hätten Sie sich verkleidet oder haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie in der kommenden Karnevalssession, wie Sie sich verkleiden werden? Also was werden wir Sie erleben? Wenn das
Gut, wenn ich mein jetziges Amt und meine jetzige Aufgabe symbolisieren würde, würde ich vielleicht als Schotte auftauchen, was ich auch schon einmal gemacht habe. Passt eigentlich immer noch so als Appell, aber ist natürlich keine Aussage für eine Gesamtstadt.
Und für einen Wahlkampf?
Nein, das wäre sicherlich etwas skurril in der Tat. Also, was wäre ein schönes Kostüm? Eine gute Frage. So, dass ich erkennbar bin. Das ist mir wichtig. Es ist klasse, wenn sich jemand so kostümiert, dass ihn niemand erkennt. Mhm. Aber ich finde das auch ein bisschen so kommunikationshinderlich. Also insofern, sei es jetzt ein Harlekin oder ein Robin Hood, das wäre vielleicht mit Blick auf Walter Borjans eine Reminiszenz, so etwas. Also ein Kostüm, in dem man sich gut bewegen kann, weil Karneval lebt ja davon, dass man nicht still sitzt und bei dem man auch kenntlich bleibt. Da würde ich mal in den Fundus gucken, das wäre mir sympathisch.
Aber Sie feiern Karneval und Sie verkleiden sich auch zu Karneval?
Ja, selbstverständlich. Ich bin stolzer Vater von zwei Kindern, die als Schulkinder jeweils Prinz oder Prinzessin des Leverkusener Kinderprinzenpaars war. Habe einige Jahre auch einen Tanzchor als Fahrer und ja, Mädchen oder Junge für alles begleitet und habe also den Karneval in seiner organisierten, aber auch engagierten Form kennen und schätzen gelernt. Und ich war sehr froh, als das fand ich klasse, habe mich wirklich gefreut, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, als ich eine Zeit lang hier in Bergisch Gladbach präsent war und eben nicht nur gearbeitet habe, sondern auch versucht habe, hier so die Stadt so ein bisschen gesellschaftlich und was die Menschen angeht kennenzulernen, kam irgendwann mal jemand von den großen Gladbachern und hat mich gefragt und seitdem habe ich auch die Mitgliedschaft und die Insignien, nämlich diese wunderbare Kappe, die die große Gladbacher halt trägt, wobei mir alle anderen KGs natürlich auch sympathisch sind, das ist gar keine Frage, aber die, die mich zuerst gefragt haben, da habe ich auch gerne Ja gesagt.
Worauf ich hinaus wollte mit dieser Frage, ist natürlich noch ein bisschen ein kleiner Hintergedanke. Ja. Der Wahlkampf wird in Bergisch Gladbach ja nicht nur mit Sachargumenten gewonnen. Ja. Sie haben sicherlich einen Vorsprung als Verwaltungsfachmann gegenüber Ihrem Mitbewerber. Christian Buchen für die CDU ist wiederum jemand, der sehr stark über seine Verbundenheit zu dieser Stadt, über die Vereine, über den Karneval und so weiter sich profiliert. Fühlen Sie sich wohl, in diesen Wahlkampf hineinzugehen als Außenseiter, der Sie ja nun noch ein Stück weit sind? Sind Sie ein Wahlkämpfer? Haben Sie eigentlich schon mal einen Wahlkampf geführt?
Also, um mit der letzten Frage anzufangen, ja, diverse, und zwar in meiner alten Heimat. Mhm. Ich war ja in Engelskirchen Mitglied des Gemeinderates und auch, bevor ich nach Leverkusen wechselte, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Und in der Tat, zum Beispiel 1999, schon was her, aber wer sich daran erinnert, das war ja für die SPD ein ausgesprochen schwieriger Wahlkampf, nachdem Gerhard Schröder ein Jahr Kanzler war und ungefähr nichts geklappt hat und die SPD komplett abgeschmiert ist, erinnere ich mich noch gut daran, dass ich meinen Wahlkreis mit 46% gewonnen habe. Also ich glaube, ein bisschen Erfahrung habe ich schon, allerdings unbenommen eine ganz andere Bühne, ein ganz anderes, an andere Konstellationen und an auch andere Größenordnungen. Ich finde das sehr gut und es gefällt mir auch, dass Christian Buchen hier verankert und verwurzelt ist. Er ist im Übrigen auch ein sympathischer Mensch, dass es einmal gesagt ist. Ich halte überhaupt nichts davon, solche politischen Wettbewerbe so mit persönlichen Sachen aufzuladen, die komplett unfair und ungerecht wären. Das ist gar kein Thema. Wir hatten ja bisher insbesondere im Bereich Jugend miteinander zu tun und da habe ich ihn als sachkundigen und sympathischen und fleißigen Kommunalpolitiker kennengelernt und das ist also nichts, wo ich jetzt sage, da muss man irgendeine persönliche Note reinbringen. Und auf der anderen Seite ist ja klar, dass man diesen Aspekt auch versucht hervorzuheben. In der Tat habe ich hier bislang keinen Wohnsitz. Ich bin aber seit der Nominierung auf der Suche und ich denke, das wird auch zügig dann passieren, dass ich auch hier in Bergisch Gladbach ein Standbein habe, um einfach auch näher bei den Menschen zu sein und wie sich das nach einer Wahl dann weiterentwickelt. Kinder sind fast erwachsen und meine Frau und ich, wir stehen ohnehin jetzt vor der Frage, wie wir jetzt, wenn wir den 60. Mal hinter uns haben, unsere Wohnsituation gestalten. Das ist eine offene Frage, aber zunächst einmal lässt sich ein Wahlkampf und auch ein Amt dann als Bürgermeister nicht aus der Ferne wahrnehmen. Das werde ich auch nicht tun. Und insofern empfinde ich das jetzt nicht so, dass ich mich hier als Fremdkörper fühlen würde. Im Übrigen bin ich ja nun wirklich den ganzen Tag und das mehr als 5 Tage in der Woche hier von morgens bis abends in der Stadt unterwegs und das ist ja auch nicht wenig Präsenz. Und deswegen kann ich verstehen, dass diese Argumentation gespielt wird, ist auch legitim, aber erlaube mir zumindest darauf hinzuweisen, dass das, was für den Kandidaten von der SPD und von den Grünen und von der FDP, nämlich für mich gilt, genauso für Stefan Santelmann, Hermann-Josef de Broecke oder auch Lutz Urbach gilt. Die hatten nämlich alle drei, als sie von der CDU nominiert wurden, auch ihren Wohnsitz nicht hier in Bergisch Gladbach. Und ich finde, dass die CDU gut daran getan hat, sich bei der Auswahl dieser guten Kandidaten damals nicht an der Wohnsitzfrage zu orientieren, sondern sich Fachlichkeit und Persönlichkeit anzusehen.
Herr Stein, ich glaube, das war dann in der Tat das Schlusswort, nachdem wir jetzt nicht 60, sondern 90 Minuten geschafft haben. Das war ja auch wirklich ein inhaltsreiches, gutes Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es werden sicherlich spannende Monate werden bis zum September. Bis dahin werden wir sicherlich auch noch mal mehr Gelegenheit zu Gesprächen haben. Danke Ihnen auch noch mal für die Überleitung. Wir werden nämlich mit Christian Buchen natürlich auch reden, schon am Freitag, genau auf diesem Stuhl, Freitagnachmittag. Auch das werden wir wieder auf Facebook übertragen. Vielleicht schauen Sie wieder rein.
Herr Stein? Ja, ich danke Ihnen herzlich.